Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir beschäftigen uns heute mit den Wahlen in Sachsen und in Thüringen. Dort wird am nächsten Sonntag, am 1. September, gewählt und wir nehmen heute Montag früher auf, sonst immer meistens Mittwoch oder Donnerstag, eben wegen diesen Wahlen. Und diese Wahlen sind bedeutend. Sie werden zeigen, wie stark die AfD wirklich ist. Und wir reden aber auch heute über den Anschlag in Solingen und ob dieser Anschlag möglicherweise das Ergebnis am 1. September beeinflusst oder nicht. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort zuständig für die SPD und BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und bei mir sind heute...
Ich bin Kerstin Augustin, einer von zwei Ressortleitern des innenpolitischen Ressorts der Taz und habe gerade letzte Woche Katja Wolf und Sarah Wagenknecht beim Wahlkampf in Thüringen begleitet.
Darüber sprechen wir nachher.
Gareth Joswig aus dem Parlamentsbüro der Taz, zuständig für die AfD.
Ich bin Sabine Amorde, ich bin für die CDU zuständig und war zuletzt auch relativ viel in Sachsen und Thüringen unterwegs.
Okay. Gareth, was denkst du, das Attentat von Solingen, also es gibt drei Tote, es gibt einen Attentäter, der offenbar zum IS, zum Islamischen Staat gehört oder sich dazugehörig fühlt, also ein islamistisches Attentat. Wie reagiert die AfD darauf und hast du den Eindruck, dass der AfD das nützt, dieses Attentat?
Also die AfD instrumentalisiert das natürlich eiskalt. Das hat sie auch schon gemacht, bevor die ersten Fakten eigentlich bekannt waren. Und am Samstag hat Höcke auf einer Wahlkampfkundgebung gesagt, im Zusammenhang schickt die Kartellparteien in die Wüste. Der Slogan ist jetzt Höcke oder Solingen. Und die Opfer stehen eben bei dieser Instrumentalisierung kein Stück im Vordergrund. So metapolitische Akteure wie Martin Sellner, der als Rechtsextremist natürlich ein Lautsprecher in die Partei ist, hat gleich auf Twitter in so einem Space strategische Chancen diskutiert. Der spricht von einem metapolitischen Sieg, der den Weg für rechte Regierungsgewalt ebnet. Also es geht ziemlich ab und ich habe schon den Eindruck, dass es natürlich auf dem Schlussspurt so einer Landtagswahl nochmal eine kleine Wendung ist und dass es auch einzahlen kann bei der AfD. Es kann durchaus so potenzielle AfD-Wähler durchaus mobilisieren, denke ich, auf den letzten Metern.
Mhm. Kerstin, wie sieht das vom Bündnis Sarah Wagenknecht aus, von dieser Position aus? Wie haben die darauf reagiert, auf diesen Anschlag?
Ja, also die Namensgeberin Sarah Wagenknecht selbst hat der Bundesregierung eine naive Flüchtlingspolitik vorgeworfen. Sie hat gesagt, die Bevölkerung möchte das schon lange nicht mehr, auch die vielen gut integrierten Zuwanderer nicht. Und diese Debatte um Verbote von Messern mit einer bestimmten Klingenlänge, was jetzt Nancy Faeser, die Innenministerin, auch vorstellte, hat sie als hilflos und lächerlich bezeichnet. Genau, sie fordert eine Asylwende, hat aber auch gesagt, das Asylrecht ist eine historische Errungenschaft, es werde aber 100.000-fach missbraucht.
Ist das eine andere Tonalität als bei der AfD?
Ich glaube, in den konkreten asylpolitischen Forderungen gibt es da schon Überschneidungen. Ich finde aber auch interessant, dazu kommen wir aber dann ja später auch noch, als ich letzte Woche, also vor dem Anschlag in Solingen, im Wahlkampf unterwegs war, hat das Thema Migration in Thüringen auf den Marktplätzen, auf der Straße kaum eine Rolle gespielt, sondern es ging immer nur um Krieg und Frieden. Ob sich das jetzt ändern wird nach dem Anschlag in Solingen in der letzten Woche, das ist so die große Frage.
Mhm. Sabine, du beobachtest ja die CDU und da war ja auffällig Friedrich Merz, der also richtig auf den Gong gehauen hat und gesagt hat, also niemand aus Syrien und Afghanistan soll mehr in Deutschland aufgenommen werden. Das ist eine Forderung, die man eher so bei der AfD vermutet hätte. Also wie beurteilst du die Reaktion der Union? Spricht Merz da wirklich für die ganze Union oder ist das so eine typische Merz-Affekt-Äußerung gewesen oder strategisch?
Ich glaube nicht, dass Merz da für die ganze Union spricht, weil es durchaus innerhalb der CDU auch Leute gibt, die das Asylrecht auch in ihren wirklichen Grundfesten verteidigen massiv. Ich glaube, dass es zum Teil schon seine Überzeugung ist. Also die wollen an das Asylrecht ran, die wollen wirkliche Verschärfungen, die auch vielleicht mit der jetzigen Gesetzeslage nicht gehen. Es gibt ja auch immer wieder das Angebot an die Ampelparteien zu sagen, hey, lasst uns da gemeinsam was ändern. Aber in der jetzigen Situation hat es natürlich eine große strategische Bedeutung, weil die jetzt wirklich Angst haben für die Wahlen in Thüringen und Sachsen, wo es ja zumindest in Sachsen wirklich total knapp ist, wer da vorne liegt, die CDU oder die AfD, und dass ihnen das sozusagen die entscheidenden Prozente dann kosten könnte. Also, und ich glaube auch, dass das eine realistische Angst ist.
Wir haben ja so eine simultane Situation vor den Europawahlen gehabt. Da gab es diesen Anschlag in Mannheim von einem afghanischen Flüchtling auf so einen Islamkritiker. Auch genau eine Woche, glaube ich, vor der Wahl. Und da war das aber so, dass auch alle gesagt haben, na, das wird jetzt die Wahl ja völlig verändern und auch das Ergebnis. Das kann man aber im Grunde genommen, wenn man sich die Umfrage nochmal anschaut, eigentlich nicht feststellen. Also da gab es vielleicht eine kleine Verschiebung weg von den Grünen. Aber dass das jetzt so einen rauschenden AfD-Sieg der hervorgerufen hätte, das war nicht so. Also wie schätzt ihr das jetzt im Osten ein? Der Osten ist ja ein bisschen anders. Die Leute wählen, glaube ich, volatiler, also spontaner auch. Sind nicht so an Parteien gebunden. Also was denkt ihr? Ist das wirklich wird das jetzt so ein Game-Changer für diese Wahl? Wirklich, wie du es gerade angedeutet hast, Sabine? Was ist euer Eindruck?
Na, es braucht ja gar kein richtiger Gamechanger zu werden, sondern es reicht ja, wenn es eine Tendenz bestätigt, die schon da ist. Und dadurch, dass das alles so wahnsinnig eng ist, also in Sachsen, wie ich gerade schon gesagt habe, zwischen CDU und AfD, aber auch in Thüringen, da wird die AfD sowieso gewinnen. Also da kann man sich gar nicht nach den jetzigen Umfragen das anders vorstellen. Aber da wird ja die Regierungsbildung so wahnsinnig eng. Ja. Und wenn sich das noch minimal zum Schlechteren wendet für die demokratischen Parteien, dann ist es einfach echt schwierig.
Kirsten?
Also ich glaube, dass wir Wählerinnen und Wähler sehr wohl unterscheiden können zwischen Bundespolitik und Landespolitik. Und es gibt sicherlich bei vielen Menschen den Eindruck, dass die Bundesregierung, die Ampelkoalition Fehler gemacht hat, auch in der Asyl- oder Flüchtlingspolitik. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so große Einflüsse haben wird auf diese beiden Landtagswahlen, gerade wenn es da dann darum geht, möchte ich die CDU wählen, wähle ich die AfD, wähle ich das BSW, weil das eben alles drei Parteien sind, die jetzt gerade nicht direkt verantwortlich sind für die Politik der Bundesregierung.
Gleichzeitig bleibt es natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Man kann am Ende nicht sagen, was jetzt welchen Ausschlag gegeben hat natürlich. Ne? Und bei der Europawahl, da hat die AfD ja gar nicht so schlecht abgeschnitten. Das ist ihr bestes Ergebnis gewesen, das sie bundesweit jemals hatte. Und in ostdeutschen Bundesländern entsprechend so, wie sie jetzt in den Umfragen steht.
Also, nee, ich meinte die Umfragen. Also da gab es keinen großen Unterschied zwischen diesen Umfragen drei Wochen vorher und dann dem Wahlergebnis.
Aber gleichzeitig hat man ja nochmal anschließend an dich, Kirsten, im Osten sowieso dieses Motiv, Merkel ist daran mit Schuld. Also, und das ist natürlich, also jetzt und damit dann die CDU, auch wenn sie sich inzwischen stark und die Herren da, die da jetzt, um die es geht, sowieso schon lange von Merkel distanzieren und der Politik, die es damals gab. Aber das ist ein Motiv, was wieder aktivierbar ist, glaube ich. Also, und das haben die da auch im Kopf.
Das sagt die AfD auch explizit. Mhm. Also die versucht es jetzt gerade in dieser Situation auf die CDU zuzuspitzen.
Auf der anderen Seite, ich war ja auch da in Sachsen und Thüringen und ich hatte den gleichen Eindruck, den Kirsten gerade schon erwähnt hat, oder du hast auch genickt, Sabine, dass Migration eigentlich gar kein bedeutendes Thema bis jetzt in dem Wahlkampf war, sondern dieser Wahlkampf wird dominiert von diesem Thema Ukraine-Krieg. Ein bisschen Raketenstationierung auch. Und das ist das, vor allem in Sachsen. Aber das, was alle sagen, also die SPD und die Grünen sind so ein bisschen verzweifelt darüber, weil sie nicht durchkommen mit ihren Argumenten. Und das wird jetzt interessant natürlich sein, ob das wirklich das Thema jetzt wird oder ob das vielleicht doch irgendwie so eine journalistische Vermutung eher ist.
Das kann ja schon sein, dass sich das durch diesen Anschlag jetzt verschiebt. Einfach, dass Migration, das ist auch absolut meine Erfahrung gewesen, also fand ich wirklich überraschend bei den CDU-Veranstaltungen, dass wenn man da an irgendwelchen Biertischen mit Michael Kretschmer oder so stand, dass niemand nach Migration gefragt hat. Es ging nicht um Asyl, sondern es ging, also die absolut meistgestellten Fragen waren zum Thema Krieg in der Ukraine, zu Russland und den US-Mittelstreckenwaffen. Das fand ich wirklich, wirklich bemerkenswert, weil ich das auch anders erwartet habe. Aber es könnte natürlich sein, dass sich das Thema Migration durch diesen Anschlag jetzt nach oben schiebt.
Mhm. Aber konkret in der Migrationspolitik unterscheiden sich die drei Parteien, zwischen denen sich diese Wahl vermutlich entscheiden wird, ja nicht wahnsinnig doll. Ne? Also wenn Friedrich Merz jetzt nach diesem Anschlag in Solingen auch sagt, eigentlich sollen gar keine Leute mehr aus Syrien und Afghanistan nach Deutschland kommen, da ist kein großer Unterschied zu dem, was die AfD will, was das BSW fordert. Die Ampelparteien stehen eh schon, also es kann ja sogar sein, dass eventuell alle drei Ampelparteien zum Beispiel in Thüringen aus dem Landtag fliegen. Also viel schlimmer kann es für die eh nicht mehr kommen. Deswegen ist so die Frage, ob es dann einen großen Einfluss haben kann auf die drei wahrscheinlichen Wahlgewinner.
Wie sieht's denn aus mit dem Verhältnis zur AfD im Osten? Also du hast ja gerade Sabine angesprochen, dass es möglich ist, dass die AfD die Möglichkeit gibt, in Sachsen stärkste Fraktion wird. In Thüringen sieht es sowieso so aus. Diese so berühmte Brandmauer, also keine Zusammenarbeit mit der AfD, wackelt das dann in Sachsen, falls die AfD da auch vorne liegen sollte und Kretschmer nicht deutlich dahinter? Ist also vorstellbar nach deiner Beobachtung, dass es in der CDU doch Leute gibt, die sagen, wir können die nicht weiter ausgrenzen, ignorieren, wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Gibt es so eine Strömung?
Also klar, die gibt es in der CDU Sachsen und die ist auch gar nicht so schwach. Und vielleicht muss man auch nochmal vorwegschalten, wenn man jetzt die Ebene wechselt und ins Kommunale geht, da steht ja die Brandmauer nicht mehr, sondern da gibt es irgendwie so, also mindestens Löcher, wenn nicht das Ganze als Steinhaufen zu beschreiben ist. Aber ich würde sagen, dass Michael Kretschmer steht. Also wenn, es müsste schon so derbe kommen, dass Kretschmer kippt.
Mhm.
Also nehmen wir mal an, irgendwie die AfD wird, weiß ich auch nicht, 6% vor und vorne legen und die CDU deutlich unter 30. Also dann weiß man nicht. Das sind natürlich dann unkalkulierbare Entwicklungen, die sich da so bahnbrechen können. Aber wenn das so ausgeht, wie es jetzt ausschaut, dann würde ich sagen, das steht.
Ist es aber das, was du gerade angesprochen hast, Steinhaufen auf kommunaler Ebene oder in Kreistagen, ist es nicht sinnvoll, bei dieser Brandmauer diese Trennung zu machen? Also auf der einen Seite zu sagen, bei da, wo Gesetze gemacht werden, also im Bundestag und in den Landtagen, darf es keine Zusammenarbeit mit der AfD gehen, aber da, wo es mehr so um Verwaltungssachen geht, also kommunaler Ebene, da ist es irgendwie im Grunde unrealistisch, so eine Brandmauer da zu haben. Wie seht ihr das?
Also ich halte das für eine schlechte Idee. Da, wo es geht, eine Mehrheit zu organisieren an der AfD vorbei, sollte man das versuchen als Demokrat, wenn man sich selber so definiert. Denn weil es natürlich, diese Zusammenarbeiten, die sind strategisch von der AfD gewollt und forciert und die verraten auch nicht, wo das überall noch auch ausgeprägter gibt. Das halten sie so ein bisschen unter Verschluss. Das kriegt man jetzt halt erst mit, wo man sieht, okay, in bestimmten Stadträten wird jetzt da ein AfD-Vize gewählt und so weiter und so fort. Und das trägt natürlich irgendwie meins zur Normalisierung bei. Auch, also einerseits kann man natürlich Sachen blockieren, das kann man machen, Fundamentalopposition, aber wenn es dann mal gut läuft, ist es ja auch nicht schlecht für die AfD, weil man kann sie sagen, hier, das hat doch ganz wunderbar geklappt alles. Und das ist so ein Prozess, der seit den Kommunalwahlen wirklich sehr doll im Gange ist. Also das ist und gefährlich.
Das ist das eine Argument, Normalisierung. Da kann ich dir folgen. Auf der anderen Seite, das Gegenargument wäre natürlich, dass du so einen Opferstatus, den die AfD ja stark für sich reklamiert, ja, wenn du das sozusagen aufs Kommunale ausdehnst, dass das auch bekräftigst. Wie siehst du das, Sabine?
Ich bin da eher bei Gareth. Also ich würde sagen, dass diese Normalisierung ganz gefährlich ist und dass die sich ja quasi von der kommunalen Ebene auf die Landesebene hocharbeitet. Also sobald du irgendwie, das alles ganz normal ist, irgendwie mit denen auf der kommunalen Ebene zusammenzuarbeiten und dann klappt das vielleicht auch noch ganz gut und dann sind das sowieso die Leute, die man irgendwie von früher kennt und dann sitzen die irgendwann im Landtag und dann kann man mit dem, warum soll man denn jetzt anders, und das trägt sich so nach oben und es ist ein wahnsinnig gefährlicher Prozess. Also ich bin da eher die für die Brandmauer.
Kerstin?
Also ich denke, egal wie die Wahl ausgeht und wie man das bewertet, diese Zusammenarbeit, wir werden da auf jeden Fall eine Normalisierung nach dem nächsten Sonntag erleben, weil auch das Bündnis Sarah Wagenknecht sich in Thüringen zumindest auch anders positioniert hat jetzt im Wahlkampf. Also die Spitzenkandidatin Katja Wolf hat gesagt, dass ihre Partei vernünftigen Anträgen der AfD zustimmen werde, in Einzelfällen, und hat gesagt, dass diese Strategie der Ausgrenzung nicht funktioniert hat in den letzten Jahren, dass es die AfD eher zu Märtyrern gemacht hat. Sie hat dann auch gesagt, naja, solche vernünftigen Anträge gäbe es ja nur ganz, ganz, ganz selten, aber damit ist natürlich jetzt eine große Verschiebung
erreicht. Das ist tatsächlich eine neue Qualität. Also der CDU kann man ja auch vorwerfen in Thüringen, dass sie schon gemeinsam mit der AfD gestimmt hat. Das waren aber immer Anträge, die von der CDU gekommen sind und wo sie dann eigentlich schon...
Da ging es um die Windräder.
Da ging es um die Windräder, da ging es mal um Steuern, da ging es mal ums Gendern. Also es gab diese drei Beispiele in den letzten Jahren. da wussten die, dass sie nur eine Mehrheit zusammenkriegen können, wenn die AfD zustimmt. Von daher war das auch das Kalkül mit der AfD. Aber ich finde, offensiv zu sagen, was Katja Wolf gemacht hat, naja, wenn die AfD gute Vorschläge macht, dann sind wir dabei. Das ist echt nochmal was anderes.
Zwei Fragen, also die erste an dich, Kerstin. Wie liest du denn das, was Katja Wolf da gesagt hat? Man kann das ja doppelt sehen, finde ich. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, was Mario Vogt dann ja auch stark gemacht hat, der CDU-Kandidat in Thüringen, der Ministerpräsident werden will. Der hat gesagt, naja, im Grunde genommen bereiten die ja irgendeine Art von Zusammenarbeit, also möglicherweise eine Tolerierung, eine AfD-Minderheitsregierung oder sowas ist da im Topf. Man kann es aber natürlich auch so sehen, dass das Argument ernst gemeint ist und sie sagen, das hilft uns nichts, wenn wir die sozusagen so ausgrenzen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Lesarten. Wie deutest du das?
Also ich halte persönlich Katja Wolf eher auch für standfest. Die war jetzt ja sehr lange Oberbürgermeisterin in Eisenach, hat da viel Erfahrung eben auch in der Kommunalpolitik, in der schwierigen Situation da in Thüringen gemacht mit sehr starken Fraktionen der AfD. Und sie und auch andere im BSW, auch Sarah Wagenknecht selber, haben bisher auf jeden Fall ganz klar jegliche Zusammenarbeit, auch eine Tolerierung durch die AfD oder von der AfD absolut ausgeschlossen.
Das hältst du für glaubwürdig?
Ich halte das für glaubwürdig. Ich glaube auch, dass der Laden denen auseinanderfliegen würde, wenn sie das auf so einer institutionellen Ebene ändern würden, eben weil auch diese Liste doch auch aus Personen besteht, die aus sehr verschiedenen Lagern kommen, Ex-Grünen, Ex-CDUlern. Ich glaube, das würde nicht funktionieren.
Wie sieht denn die AfD diese Debatte, Gareth?
Also die AfD steht da und grinst sich eins, würde ich sagen, und freut sich. Also gerade Höcke hat ja schon in Thüringen gezeigt, dass er so Konstellationen, wo die Mehrheitsverhältnisse sehr unklar sind, sehr gut strategisch ausnutzen kann, um weiter die Demokratie auszuhöhlen und ihre Institutionen zu beschädigen. Wir erinnern uns an die Kemmerich-Wahl. Der kommt zum Glück wahrscheinlich nicht wieder rein, was schon mal ganz schön ist. Trotzdem wird die Situation durch das BSW gerade nicht leichter.
Und ich würde man vielleicht einmal kurz erklären, die Kemmerich-Wahl?
Genau, damals hatte Rot-Rot-Grün nicht genug Stimmen für eine Mehrheit. Dann im dritten Wahlgang hat die AfD einen eigenen Kandidaten zur Wahl gestellt, aber dann den nicht gewählt und stattdessen überraschend für einige, andere hatten es antizipiert, dass es passieren könnte, als Taschenspielertrick parlamentarischer Art, haben sie dann den FDP-Mann Kemmerich gewählt, zusammen mit der CDU. Und das war der erste mit AfD-Stimmen gewählte Ministerpräsident oder mit Stimmen von Rechtsextremen gewählte Regierungsmensch seit 1945. Aber davon ab, was dieses Argument, dass die AfD sich als Opfer inszenieren kann, das bringt sie natürlich immer. Das wird sie auch machen, wenn sie eingebunden ist, weil dann wird sie irgendwelche Mittel und Wege finden, sich als Opfer weiter zu inszenieren. Und was auf jeden Fall noch ein Punkt ist, den ich sagen wollte, ist, man muss die AfD im Grunde verhindern, dass sie Macht bekommt. Und durch das BSW gerät da viel ins Rutschen. Und ich finde die Analyse falsch, weil man kann, also wenn Katja Wolf sagt, das hat bisher nicht geklappt, es stimmt ja nicht wirklich. Die AfD ist bislang nicht an der Macht gewesen. Natürlich gibt's
jetzt, aber sie ist immer stärker geworden.
Sie ist aber auch nicht die ganze Zeit immer stärker geworden. Sie wurde jetzt stärker im Zuge der Energiekrise, im Zuge massiver Teuerung, im Zuge im Nachwehen von Pandemien und Verschwörungserzählungen, die aufkeimen. Also es sind viele Faktoren, die dazu führen, dass die AfD so stark ist. Es ist nicht nur, dass sie ausgegrenzt wird. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, bis zur Pandemie war sie eigentlich im Grunde mit einer Ausgrenzungsstrategie relativ klein. Und das sollte man nicht vergessen.
Sabine.
Ich habe ja schon gesagt, dass ich das eigentlich auch richtig finde, aber man kann trotzdem ja die Pandemie und andere Krisen nicht einfach rausrechnen. Die haben wir und die Gefahr ist ja, dass sich das fortsetzen wird. Und deshalb ist natürlich schon, trifft es schon zu, finde ich, wenn man sagt, dass dieser Versuch zumindest der Ausgrenzung jetzt auch nicht so richtig erfolgreich war. Also das muss man, glaube ich, schon konstatieren. Ich würde nicht den Schluss daraus ziehen, dass er deshalb falsch ist, weil es meiner Ansicht nach anders noch viel schlimmer gekommen wäre. Feststellen muss man das schon. Und ich finde, ein wichtiges Argument ist aber auch nochmal, wenn man sich jetzt andere europäische Länder anschaut, dass das Gemeinmachen mit den rechtspopulistischen bis rechtsextremen Parteien nirgendwo dazu beigetragen hat, die klein zu machen. Also das ist für mich das total schlagende Argument. Ich wollte nur eine andere Sache sagen, zu dem, was Kerstin gerade gesagt hat, dass das BSW quasi sprengen würde, wenn die irgendwie gemeinsame Sache mit der AfD machen würden. Das gilt für die CDU natürlich ganz genauso. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, die würden in Sachsen oder Thüringen mit der AfD zusammenarbeiten, dann brennt die CDU bundesweit.
Gibt es denn überhaupt Figuren, die du kennst aus dem Landesverband in Thüringen oder Sachsen, die für sowas zur Verfügung stehen würden, die überhaupt die Möglichkeit hätten, so einen Kurswechsel herbeizuführen?
Also nicht welche, die jetzt an solchen Schlüsselpositionen sind, dass sie das sozusagen, wenn die Spitze weg ist, direkt danach da hochpreschen könnten. Aber es gibt Landräte zum Beispiel, von denen man das weiß, dass sie das eigentlich eigentlich nicht so schlimm finden würden. Und dass die doch die Grünen mehr hassen als die AfD. Das ist schon total irre, wenn man da unterwegs ist.
Das ist genau die Frage, auf die ich jetzt auch kommen wollte. Die Frage ist, für Kretschmer stellt sich ja wahrscheinlich die Frage, oder möglicherweise, je nachdem, wie es ausgeht, ob er diese Regierung, die es jetzt gibt, zusammen mit SPD und Grünen, Kenia, ob er die fortsetzt, wenn SPD und Grüne reinkommen und es eine Mehrheit gibt. Oder ob er lieber mit BSW, dem Bündnis Sahra Wagenknecht, die so bei 15% oder so, also ziemlich sicher reinkommen, ob er lieber mit denen dann regiert. Also wie schätzt du das ein? Also der verachtet die Grünen ja, also das ist keine Interpretation, sondern das ist eine Wiedergabe, glaube ich, von dem, was wie Kretschmer redet. Also würden die eher mit den Grünen oder eher doch mit BSW?
Das finde ich wahnsinnig schwierig zu beantworten. Also weil natürlich gibt es diese ganze Anti-Grünen-Rhetorik von Michael Kretschmer, das auf jeden Fall. Und die haben auch intern die Analyse gehabt, dass sie sich von den Grünen absetzen, ganz klar abgrenzen müssen, weil die so verhasst sind, wenn das nicht noch mehr bei der AfD einzahlen soll. Was die aber letztendlich machen würden, wenn es beide Alternativen gibt, das ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil es gibt innerhalb der CDU Sachsen, soweit ich das weiß, Stimmen für beide Seiten und auch Stimmen, die einflussreich sind. Mhm. Also deshalb schwer zu sagen. Mhm. Also der müsste natürlich schon eine ziemliche Wende dahinlegen, wenn er es nochmal gemeinsam, also rhetorische Wende, wenn er es nochmal gemeinsam mit den Grünen macht. Gleichzeitig sagt er auch, wenn man da mit ihm da irgendwo steht an Biertischen und jetzt gar nicht zur Journalistin, sondern zu den Leuten, die da stehen, ja, man müsse schon sehen, dass die Koalition in Dresden ja gar nicht so schlecht funktioniert. Das Schlimme ist ja Berlin. Ne? Also und dann geht es gegen Habeck und so.
Also das ist so.
Das ist schon möglich.
Ist eine Brücke.
Das ist schon möglich.
Also die Tür zu den Grünen ist nicht ganz.
Und die Frage ist schon, was das für ein Prozess innerhalb der CDU Sachsens wäre, wenn die vor dieser Entscheidung stehen.
Kommen wir mal zum BSW. Das ist ja ein total interessantes Phänomen, Kerstin. Du warst jetzt da und hast dir das angeguckt in Thüringen. Sag mal, wie ist dein Eindruck? Ist das eine stabile Veranstaltung? Ist das Medienhype? Ist das Was ist das für ein Phänomen?
Das ist sicherlich auch ein Medienhype, wenn man da auf dem Marktplatz von Eisenach steht und da sind zig Fernsehteams, die Heute-Show, der Pressesprecher vom Bündnis Sahra Wagenknecht, der ja selber auch sehr lange Journalist war, Moderator beim MDR. MDR. Mhm. Die Leute wollen da alle die ganze Zeit Selfies mit dem machen. Das ist eine Medienshow. Die New York Times kommt da vorbei, wie die das erzählen. Und also das ist schon irgendwie auch irre, dafür, dass es eben halt auch nur eine Landtagswahl in einem relativ, also bevölkerungsmäßig relativ kleinen Bundesland ist. Und sie profitieren natürlich auch gerade sehr davon, dass noch nicht so richtig definiert ist, was die sind und dass da ganz viele Projektionen sich da drin wiederfinden können. Gerade in Ostdeutschland mit so einer relativ geringen Parteienbindung werden die eben gerade als Alternative wahrgenommen, als Alternative zur Ampel. Die Linke ist ja auch als Regierungspartei in Thüringen eben auch keine Partei, die man wählt, wenn man so grundsätzlich der Politik, wie es so schön heißt, einen Denkzettel geben will. Und deswegen profitieren sie eben auch sehr davon, dass sie eben gerade noch keine Verantwortung übernehmen müssen. Also es ist sehr offen. Und dann gibt es einen großen Widerspruch aber auch zwischen dem, was Sahra Wagenknecht da so populistisch auf den Marktplätzen erzählt und auf der anderen Seite einer Katja Wolf, der Spitzenpolitikerin, die eben lange Bürgermeisterin war und eher für einen pragmatischen Politikansatz steht.
Sabine, bitte. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, dass Sahra Wagenknecht jetzt angekündigt hat, sie würde sich in möglichen Koalitionsverhandlungen, wenn es sie denn gibt, in Erfurt und Dresden, würde sie sich direkt daran beteiligen. Ich glaube, das war Michael Kretschmer war nicht amused über diese Vorstellung mit Sahra Wagenknecht.
Nee, beide nicht, sowohl Kretschmer als auch Mario Vogt in Thüringen nicht. Also weil es natürlich auch so ein Feindbild ist, die Wagenknecht. Die würde es natürlich viel komplizierter machen, aber die ist ja auch so ein Feindbild irgendwie, mit der das würde schwer gehen. Und Mario Vogt zum Beispiel in Thüringen sagt auch ganz oft, naja, aber mit Katja Wolf könne man ja reden.
Ja.
Ne, das sei ja eine Pragmatikerin.
Die kennt,
die war im Landtag, die war Oberbürgermeisterin und so weiter. Was mich interessieren würde, Kerstin, ist, glaubst du, die würden das machen?
Koalieren?
Ja, weil das ist ja irgendwie im Grunde für Thüringen die absolute Gretchenfrage. Wenn der BSW blockiert, dann kann es ja sein, dass es da wirklich keine Regierungsoption gibt.
Also es ist, glaube ich, strategisch für das BSW auch ein totales Dilemma. Also ohne ihr zu nahe treten zu wollen, ich glaube, dass sich Sarah Wagenknecht nicht besonders für Thüringer Bildungspolitik interessiert, sondern sie möchte eine neue bundesweite Oppositionspartei aufbauen. Wir wissen alle, dass spätestens nach den Landtagswahlen in Brandenburg wird halt der Bundestagswahlkampf losgehen und die Linke ist am Boden. Da will das BSW jetzt die Partei sein, die da als starke Oppositionskraft auftritt. Wenn man dann aber mit der CDU in Landtagen zusammen koaliert, dann kann man vielleicht auf den Marktplätzen nicht mehr sagen, wie hatte sie das formuliert, als ich da war, wir werden nie Teil dieses Sumpfes sein, also so ein ganz populistisches gegen die da oben, gegen die Leute in Berlin. Das ist natürlich ein Widerspruch für die. Ich glaube, dass Katja Wolf und die anderen Leute, die ich da kennengelernt habe, die da fürs BSW in Thüringen koalieren, ein totales Interesse daran haben an Macht, an Verantwortung, an Posten und dass die auf jeden Fall da koalieren wollen. Und Sarah Wagenknecht hat jetzt in einem Interview mit der Zeit auch gesagt, dass sie regieren wollen, aber ich glaube vor allem will sie gut in den Bundestagswahlkampf starten und die Frage ist, wie das zusammengeht.
Ich meine, dass sie jetzt, Sarah Wagenknecht jetzt vor der Wahl sagt, dass sie regieren will, das ist ja eigentlich trivial. Also das heißt, das ist keine Aussage darüber, was am Montag gilt, würde ich sagen, weil ich glaube, die Leute wollen keine in Thüringen nach diesen langen Jahren der Minderheitsregierung, die wollen keine Partei wählen, die alles boykottiert. Aber ich finde das wirklich so eine Kernfrage dieser Wahlen, wie welches Kalkül bei BSW da ist. Und ich erinnere nochmal daran, dass Oskar Lafontaine, den du ja auch getroffen hast da in Erfurt, und Sarah Wagenknecht in ihrer langen Karriere in der Linkspartei also vehement alle Versuche der Linkspartei im Osten torpediert hat, wenn es ums Regieren ging. Das war in Mecklenburg-Vorpommern so, es war in Brandenburg so, in Berlin. Also das war sozusagen das, was die wirklich abgelehnt haben, weil sie dachten, das bringt uns nichts für die nationale Politik. Und dass jetzt sich das ausgerechnet jetzt im Bündnis Sarah Wagenknecht, ja so eine Top-Down-Organisation, so völlig geändert hat, das wäre zumindest eine Überraschung.
Aber ist es, ich meine, man kann sich doch irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass Katja Wolf, die wirklich extrem lange in der Linkspartei war, von der man auch wirklich überrascht war, dass sie diesen Wechsel hingelegt hat, und die hat das ja damit begründet, muss natürlich auch nicht wirklich stimmen, aber wenn man ihr jetzt mal glaubt, dann hat sie ja gesagt, diese Situation in Thüringen ist so verfahren, man muss die aufknacken, damit man da gegen die AfD eine demokratische Regierung halten kann, dass ich mich dazu entschieden habe, weil mit der Linkspartei geht es nicht, das ist so verfahren, was ja auch stimmt, weil die CDU diesen doppelten Unvereinbarkeitsbeschluss hat mit der AfD und mit der Linken. Deshalb frage ich mich, würde die Wolf sich wirklich als Oppositionspolitikerin in den Landtag sitzen? Hat die das deshalb gemacht? Das hatte sie, also sie saß da doch schon.
Das war damals ihre Begründung, ist richtig, Kerstin, wie siehst du das?
Ich glaube, es wird auf einen Machtkampf hinauslaufen, der am Wahlsonntag um 18 Uhr beginnt und es ist, glaube ich, unklar, wer sich da durchsetzt. Also nur so als ein Beispiel, Wagenknecht wird dann natürlich versuchen, sehr starke Bedingungen durchzusetzen. Es gab ja jetzt im Wahlkampf,
die nicht landespolitisch sind, ne?
Genau, also sie hat ja im Wahlkampf zum Beispiel gesagt, wir werden nur koalieren mit Parteien, die die Stationierung von diesen US-Mittelstreckenraketen ablehnen, was natürlich nicht in den Landtagen entschieden wird. Katja Wolf
betrifft ja auch den Osten gar nicht, weil die alle im Westdeutschland ab 2026 genau stationiert werden.
Aber das ist was die da kann die CDU niemals mitgehen. Bei diesen anderen Forderungen, wo es darum geht, ja, man muss auch über Diplomatie reden und über Verhandlungen, das kann man ja rhetorisch lösen. Ne? Mhm.
Genau. Katja Wolf würde das gerne rhetorisch lösen und ja vielleicht in so einen Koalitionsvertrag ins Vorwort reinschreiben. Ich glaube, ihre Formulierung war, es muss von Thüringen ein starkes Signal für diplomatische Lösungen ausgehen. Da kann man natürlich viel schreiben ins Vorwort. Und da muss man ja auch sagen, ist sie nicht so weit entfernt von der Ost-CDU, die sich ja auch total in diese Richtung äußert. Die Frage ist halt, fallen Wagenknecht weitere Forderungen ein, die sie übrigens auch, wie auch dieses Beispiel, nicht mit dem BSW in Thüringen abgestimmt hat? Also die wussten auch nichts davon, dass es da jetzt plötzlich diese
Bedingungen gibt. Haben die in der Zeitung gelesen?
Ja, also genau, das wurde deutlich, wenn man so mit Leuten da spricht, dass es nicht aus Thüringen kam, diese Bedingungen, sondern eben von Wagenknecht selber. Und ja, worauf das dann hinausläuft, also vielleicht sagen die auch, wenn die CDU vor dem BSW landet, naja, vielleicht Zusammenarbeit in einzelnen Feldern, aber keine gemeinsame Koalition, also eher so eine Art Tolerierung, dann zeigt man zwar, dass man sich nicht völlig raushält und Verantwortung übernimmt, aber bleibt trotzdem sauber für den nächsten Bundestagswahl.
Aber das wäre natürlich total fatal, wenn die CDU da in eine Minderheitsregierung geht, wenn die ihre Sachen durchsetzen will, dann ist die Gefahr so groß, dass sie die Stimmen von der AfD kriegen wird und da vielleicht auch von abhängig ist. Also das wäre wirklich irgendwie kurz davor, so gefährlich zu sein, wie denen wirklich an die Macht zu verhelfen.
Genau, das wäre, glaube ich, auch das Szenario, was die AfD präferieren würde, nämlich eine Tolerierung einer Minderheitenregierung. Was ich ja interessant finde, weil Sarah Wagenknecht ist ja im Grunde, wie viele Mitglieder hat die Partei in Thüringen?
Immer noch nur zweistellig.
Genau, das erinnert mich so an diesen Fußballverein, der unter Red Bull da so künstlich installiert wurde mit so ganz wenigen Mitgliedern, so dass man es bestimmen kann. Die Frage ist ja, wer hat denn am Ende die Hausmacht?
Die spielen in der Champions League.
Ja, genau, auf einmal also, spielen sie in der, ja klar, die spielen
also
auch in der
Champions League. Also Red Bull spielt in der, also ich meine, wenn du das als Metapher nimmst, dann steht dem BSW eine große Karriere bevor.
Ja, eventuell, aber es ist halt keine, es ist keine richtige demokratische Partei in dem Sinne, ne? Und deswegen ist das ja komplett, genau, wie du sagst, das entscheidet sich halt dann in der Realität, wird man sehen, wer.
Also mit keine demokratische Partei, du meinst jetzt sozusagen die innere Verfasstheit dieser Organisation,
genau.
Da hast du recht.
Also innerparteilich.
Ansonsten, also keine demokratische Partei, ich glaube, da muss man schon differenzieren zwischen AfD und
das,
BSW
das sicher, ja,
als AfD, als so eine wirklich Demokratie. Eine Partei mit demokratiefeindlichen Bestrebungen und Ideen. Und BSW kann man nicht sozusagen, da gibt es keine, finde ich, keine deutlichen Hinweise darauf, dass die irgendwie antidemokratisch sind. Vielleicht populistisch, das ja, aber antidemokratisch ist was anderes.
Ich finde immer die Russland-Verbindung sehr bedenkenswert und auch den Spin, der da immer aus dem Kreml wiedergekeult wird. Und es gibt es schon, aber klar, ich würde dir auch recht geben, dafür gibt es jetzt noch nicht so viele Anzeichen. Und das ist natürlich auch eine deutliche Differenz zur AfD, der es darum geht, das ganze System umzukrempeln.
Die Taz hat ja am Samstag getitelt Das kleinere Übel. Wie fandet ihr das denn, diese Idee? Wagenknecht als das kleinere Übel, also.
Wir haben uns ja bevor diese Aufnahme gestartet ist, darüber schon etwas, ich will jetzt nicht sagen gestritten, aber schon engagiert auseinandergesetzt. Ich fand es furchtbar. Also, weil es für meine journalistische Herangehensweise zu distanzlos war und auch im Grunde ja so ein bisschen suggeriert, als müsse man sich zwischen diesen beiden Dingen entscheiden, nämlich der ganz schlimmen AfD, was natürlich unzweifelhaft stimmt, und dem BSW, aber was ja nicht stimmt, weil es ja doch eine Menge anderer Parteien gibt, wo ich sagen würde, die wären schon die bessere Alternative.
Aber man muss auch konstatieren, dass bevor das BSW angetreten ist in Thüringen und Sachsen, waren die Umfragen so, dass alle gesagt haben, es gibt offenbar keine Mehrheitsoption für eine demokratische Regierung, eben auch, weil die CDU ausgeschlossen hat, mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten in Thüringen. Und jetzt haben wir in beiden Ländern, zumindest laut Umfragen, die Situation, dass es auf jeden Fall da wohl Mehrheiten geben wird, jenseits der AfD, für eine Koalition. Und das, da kann man sagen, das ist auch eine Errungenschaft, so sehr man sie vielleicht inhaltlich ablehnen mag, jetzt vom Bündnis Sarah Wagenknecht.
Man muss aber dazu sagen, weil das ja so eine flotte, eingängige Formulierung ist, also das, was Katja Wolf im Grunde genommen, wie sie eigentlich ihren Parteiübertritt damals begründet hat, gesagt, es gibt sonst keine Mehrheit. Und wir wollen auch, das ist ja die Idee sozusagen auch von dem kleineren Übel, schwingt es ja mit, dass das BSW eine Möglichkeit ist für AfD-Wähler, die vielleicht doch nicht so extremistisch sind, dass die dann da andocken.
Aber es stimmt ja nicht.
Und genau, das ist eine offene Frage, würde ich sagen. Also muss man ein paar Fragezeichen dahinter machen, wenn man sich nochmal die Europawahl vergegenwärtigt, wo die ja mit 6,2% reingekommen sind und die Wählerwanderung, muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber dann sieht man, dass es so gut wie gar keine AfD-Leute.
Wie sehr sie stattdessen die Linke und die Sozialdemokratie total geschwächt
haben. Das waren Linkspartei, Sozialdemokratie und Nichtwähler. Also die haben sogar mehr Wähler von der FDP bekommen als von der AfD-BSW.
Ja,
und wenn man sich jetzt Thüringen ganz kurz das noch anschaut, also wenn man jetzt BSW und Linkspartei zusammenzählt, dann kommt man ziemlich genau auf das Ergebnis, was Ramelow bei der letzten Wahl hatte. Also dass das sozusagen so eine Attraktivität, so das wäre eine Frage an dich, Karet. Wie siehst du das? Wie sieht die AfD BSW? Sehen die als eine echte Konkurrenz oder spielen die auf einem anderen Platz?
Also sie greifen das BSW durchaus scharf schon an und sehen die als Konkurrenz, weil die fischen natürlich schon im selben Teich so ein bisschen. Also aber gerade was so die Frage nach Russland und auch die vermeintliche Friedenspartei angeht, ne? Krieg oder Frieden, kannst du Sarah Wagenknecht wählen? Mhm. Wie kann das denn entscheiden oder so? Und das greifen die schon an, aber sie haben halt auch gemerkt, gerade bei der Europawahl, dass vor allen Dingen das die anderen gekostet hat. Und im Grunde gereicht es ihnen damit zum Vorteil. Und wenn man ganz ketzerisch wäre und nicht wüsste, dass Katja Wolf da noch stünde, sondern irgendwelche anderen Leute, von denen man nicht viel wüsste, könnte man ja auch fragen, ob nicht BSW und AfD koalieren könnten, weil mehrheitlich würde das schon reichen für eine Koalition in Thüringen.
Ja,
und das ist dann nochmal ein ganz anderes Feld.
Ich das könnte.
Nein, aber ich denke, also mein Eindruck ist von den Leuten, die da sind. Also es gibt ja, wie gesagt, sehr wenig Mitglieder. Die Hälfte davon kommen aus der Linkspartei. Also auch die etwas erfahrenen.
Also Höcke hat Sarah Wagenknecht Anfang des Jahres, war es oder Ende letzten Jahres, noch dazu geraten, doch in die AfD einzutreten. Und auch auf diesem Kompakt-Magazin war sie immer so eine Art Säulenheilige. Die haben ja auch versucht, sich anzuschließen an ihre Friedensdemo zusammen mit Alice Schwarzer. Also es ist schon, und da sind auch AfDler unterwegs gewesen. Also es gibt da dieses Mischmilieu, was sie ansprechen, aber gleichzeitig erweitert sich sozusagen der populistische. In Thüringen führt es letztlich dazu, dass eigentlich eine komplette Unregierbarkeit entsteht.
Ja, aber was natürlich schon stimmt, was Kersten gerade gesagt hat, ist, dass die eine Koalitionsoption für die CDU sind, die es vorher nicht gab. Ja, das muss man einfach sagen, weil sich die CDU in diese wahnsinnig bescheuerte Lage manövriert hat, beide Parteien auszuschließen, also die AfD und die Linke. Und die Gefahr wäre schon, wenn die das mit den, es liegt natürlich 100.000 Mal näher, dass sie das mit den Linken irgendwie aushebeln würden. Gerade in Thüringen, wo man Ramelow hat und sagen kann, ja, Ramelow ist ja eigentlich ein Sozialdemokrat, jetzt riecht euch mal alle nicht so auf. Ja? Aber dass das das andere mit sich bringen würde, also quasi, dass wenn die CDU in Thüringen probieren würde, an dieses Prinzip mit Ramelow ran oder mit der Linken ranzugehen, dass es dann auch schwierig wird, was die AfD angeht. Das ist eine ganz große Gefahr. Und deshalb stimmt es, was Kersten gesagt hat, dass bei allem, was man am BSW doof finden kann, ist es irgendwie eine Regierungsoption gibt, ne, die es sonst vielleicht gar nicht gegeben hätte.
Es gab ja diesen Aufruf vor 2 Wochen von so ein paar Bürgerrechtlern und die haben ja davor gewarnt, direkt an die CDU adressiert, bloß nicht mit dem BSW, also eben als Putin-Knechte, so, politisch zusammenzuarbeiten. Ich habe den Eindruck, dass das keine sehr kluge Forderung ist, sondern dass man eher im Gegenteil befürchten muss, dass die gar nicht wollen, also regieren wollen und dass du dann eben so eine politische Paktsituation hast, die ja den Verdruss über Politik auch nochmal immer eher steigen als sinken lässt.
Das glaube ich auch. Gleichzeitig ist es schon so, ich meine, ich glaube auch, dass zumindest in Thüringen das irgendwie wahrscheinlich die einzige Option sein wird, wie man regieren kann, ohne AfD zu beteiligen. Gleichzeitig finde ich aber, darf man diesen Irrsinn auch nicht vergessen, dass man irgendwie jetzt quasi eine Abspaltung der Linkspartei damit in die Regierung befördern würde, die man bislang als den Grund für den Ausschluss einer Zusammenarbeit mit der Linken angeführt hat. Weil es war ja immer, wenn man mit denen in Thüringen, mit der CDU in Thüringen geredet hat, dann haben die auch schon immer gesagt, ja, Ramelow ist ja okay, aber Wagenknecht. Und jetzt plötzlich ja, will man mit dem...
Das ist so eine Umkehrung.
Das ist ja, völlig irre eigentlich.
Ja, aber erklär's mal. Warum tickt die CDU so in Thüringen? Wieso ist das für die so in Beton gegossen? Oder sehen die ihre eigenen Widersprüche nicht?
Doch, die sehen das natürlich. Wenn man mit denen unter 3 redet, dann sagen die schon auch, dass das irgendwie, dass das doch alles ein bisschen kurios, oder würden sie jetzt so vielleicht kurios, würden sie vielleicht nicht sagen. Aber die sehen das schon. Die sagen, es gibt auch Leute, die sagen, ja, mit Ramelow wird's gehen. Aber wenn man die Leute, die auch in der Linken jetzt in Thüringen unterwegs sind, da drunter anguckt, dann wird's mit denen auch schon schwierig. Dann kommt immer dieses, das sind ja alles Antifas, ja, kommt dieses Argument. Und du hast halt diesen Bundesparteitagsbeschluss. Und den, ja, du müsstest den, also wenn du, die haben das ja in der letzten Legislatur durch diese, durfte ja nicht Tolerierung heißen, aber da haben die ja quasi eine ganze Weile die rot-rot-grüne Minderheitsregierung toleriert. Durfte nicht so heißen, aber war im Grunde so. Das heißt, sie haben den ja schon weiträumig umschifft, diesen Unvereinbarkeitsbeschluss. Aber eine Koalition wäre echt nochmal was anderes.
Und es ist ja vor allen Dingen deswegen bemerkenswert, weil Sarah Wagenknecht will ja genau diese transatlantische Selbstverständnis, das die CDU ja unzweifelhaft hat, das willst du ja gerade auflösen. Und genau deswegen erscheint es komplett widersinnig.
Ja, es gibt ja auch Stimmen aus der, also jetzt besonders aus der West-CDU, die sind ziemlich still, weil sie auch Angst haben vor dieser Wahl, die da ansteht. Ne? Aber es gibt Stimmen in der West-CDU, die sagen, auf gar keinen Fall mit Sarah Wagenknecht, genau deshalb. Ne? Weil irgendwie sozusagen das transatlantische Bündnis, das Stehen zum Westen und so, das ist einer unserer Kernwerte.
Das transatlantische Bündnis oder die deutsche Außenpolitik, die wird ja nicht in Erfurt oder Dresden
Aber trotzdem ist es natürlich, wäre es natürlich ein Bündnis mit einer Partei, die das absolut beschießt.
Ich sehe das auch als die größte Gefahr, die vom BSW ausgeht, jenseits dieser möglichen Normalisierung, Zusammenarbeit mit AfD in Einzelfällen im Landtag, ist eben dieses bundespolitische Signal gegen eine Unterstützung der Ukraine für eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Und ja, klar, man kann sagen, in Thüringen wird doch eigentlich nicht die Bundespolitik gemacht, aber das ist, glaube ich, da gibt es auch nicht nur in Thüringen und Sachsen einen Nährboden für so einen Anti-Amerikanismus, und das wird sicherlich Einfluss haben auf die Außenpolitik der Bundesregierung, wenn das jetzt sehr erfolgreich sein sollte dort.
Ja, das würde ich auch absolut so sehen. Und es gibt noch diesen anderen Punkt, wenn man jetzt mal über diese Landtagswahl hinaus denkt. Mhm. Ja? Also wenn wir dann haben eine Regierung aus CDU und BSW, die CDU weiter an die Grenze treibt, ne? Also dieser Spaltpilz, der da in die CDU getragen wird, der ist natürlich auch enorm. Und es ist ja schon auch erklärte Strategie der Rechten, also jetzt der rechtsextremen AfD und des ideologischen Umfelds drumherum, die sagen ja, unser Ziel ist, die CDU zu sprengen. Mhm. Weil das ist sozusagen die Grenze, die wir kippen müssen, um hier wirklich weiterzukommen.
Aber ist das ist bekannt, also das ist der strategische Ansatz von diesen rechtsextremen Sellner-Leuten, ne? Aber ist das so eine Fantasie oder ist das sozusagen harte Realpolitik, was jetzt auch wirklich vor der Tür stehen könnte?
Naja, also Merz sieht das, glaube ich, schon als Gefahr. Das hat er, glaube ich, gerade nochmal gesagt, dass es der AfD darum geht. Also Merz sieht es so, und er hat in der Analyse tatsächlich in dem Punkt auch recht, weil es geht der AfD darum. Wenn man sieht, wie es in anderen europäischen Ländern gelaufen ist, die Christdemokraten oder eine christlich-konservative Strömung, immer wenn die paktiert haben mit extrem Rechten oder Rechtsradikalen, sind sie am Ende untergegangen und haben verloren. Und ich glaube, das weiß man im Konrad-Adenauer-Haus. Und dann, natürlich ist es das erklärte Ziel. Leute wie Höcke sagen, also für die AfD, Leute wie Höcke sagen, die CDU muss erstmal sich verzwergen und darf dann irgendwann als Juniorpartner nochmal ankommen. Und das sagt nicht nur Höcke, sondern das sagt auch Gauland. Und das ist jetzt keine Minderheitenposition von den radikalsten um Sellner herum. Also es sind schon die führenden Leute, die das auch so sehen.
Ich meine, man muss sagen, wenn man vor allen Dingen Sachsen anschaut und wenn man also das mögliche AfD-Ergebnis da in Augenschein nimmt und dann noch dazu rechnet, dass es ja auch noch die Freien Sachsen gibt, also diese richtige rechtsextreme Partei, die wahrscheinlich nicht über 5%.
Die AfD ist auch richtig rechtsextrem in
Sachsen. Ja, aber die Freien Sachsen sind noch härter
drauf. Das sind Neonazis.
Das sind Neonazis, also die ja auch so ganz aggressive Plakate haben. Ne?
Hängt die Grünen und so.
Ja, wirklich mit Gewaltaufrufen arbeiten. Aber das sind eben zusammen dann doch mehr als ein Drittel der Stimmen werden die wahrscheinlich bekommen. Ne? Und das ist ja schon viel.
Das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Ne? Genau, das ist ja eine kritische Größe. Wenn die AfD über ein Drittel der Landtagsmandate bekommt, dann hat sie ja eine Sperrminorität, was eine außerordentlich große Gefahr ist jetzt in beiden Landtagen, in Sachsen und in Thüringen. In Thüringen noch ein bisschen größer. Und diese kritische Größe würde die AfD natürlich auch nutzen, fernab von jeglichen komplizierten Regierungskoalitionen. Sie könnte Verfassungsänderungen blockieren, sie könnte die Richterernennung und Benennung blockieren. Und Höcke hat das schon angedeutet, der wurde ja verurteilt für 2 SA-Parolen, alles für Deutschland. Das ist jetzt auch das Wahlkampfmotto, alles für Thüringen.
Ja.
Das hat er einen politischen Schauprozess genannt. Es sei seine erste Diktaturerfahrung gewesen und er wolle das aufarbeiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann, wenn die AfD so eine kritische Größe erreichen würde, einem natürlich um die Ohren fliegen würde, sobald die AfD bei Richterernennungen mitreden darf. Das ist eine Gefahr, die sehr groß ist und die Wählerinnen auf dem Schirm haben sollten.
Ja, was auch tatsächlich irgendwie noch wichtig dabei ist bei dieser Sperrminorität, je geringer die Anzahl der Parteien ist, die in die Landtage kommen, desto größer ist die Gefahr, dass es so kommt. Und deshalb fand ich es auch echt verheerend, als Friedrich Merz gesagt hat, und Kretschmer hat es danach auch nochmal wiederholt, wer sozusagen die Demokratie da retten will, der muss für die CDU stimmen und auch so an die Wähler der SPD zum Beispiel rangegangen ist. Und das ist natürlich echt verheerend. Und es gibt ja jetzt auch Aufrufe zum strategischen Wählen quasi an, auch von SPD und grüner Seite, die sagen, nee, also wenn es hier darum geht, das Schlimmste jetzt mit Blick auf die AfD zu verhindern, dann müssen wir unbedingt rein. Hat natürlich auch einen Eigennutzen zum Grund, aber das ist ein echt wichtiges Argument.
Man muss
Argument.
Aber dazu sagen, dass die SPD hat das ja ganz gut gekontert in ihrem Wahlkampf, ne? Also mit Köpping und die SPD in Sachsen mit Petra Köpping, der Spitzenkandidatin, die haben ja ein Plakat gemacht, wo sie und Kretschmer drauf war und
Was auch krass ist,
kluge,
oder?
Die kluge Frau hinter dem Ministerpräsidenten und die sagen im Grunde genommen, ist der Wahlkampf darauf abgestellt, zu sagen, wenn ihr hier keine AfD haben wollt, wenn ihr eine Kretschmer-Regierung haben wollt, dann müsst ihr uns wählen. Und Kretschmer hat, glaube ich, seine Angriffe gegen die SPD und auch gegen die Grünen gerade so ein bisschen runtergefahren.
Mehr gegen die SPD.
Mehr gegen die SPD, weil eben das natürlich auch klar ist, dass das Worst Case wäre natürlich SPD und Grüne mit 4,9. Und ein Parlament mit drei Parteien, also BSW, genau, AfD und CDU.
FDP und Linke sind ja wahrscheinlich sowieso drunter, das muss man vielleicht anders sagen.
Das ist unklar mit den Linken, weil es ja noch diese Regelung mit den zwei Direktmandaten gibt. Und die Linken haben Chancen in Leipzig, diese zwei Direktmandate zu ziehen und dann in so einer Schrumpfform irgendwie im Landtag zu bleiben.
Dann würden sie ja den Anteil kriegen, den sie an Prozenten haben. Dann wären nicht nur die beiden Leute, sondern wären dann...
Aber viel wäre es trotzdem nicht. Noch eine andere Fragerichtung, ein bisschen größeres Fenster zum Schluss vielleicht. Im Westen, also das nehme ich so wahr, beim Freunden von mir, die gucken alle total befremdet und entsetzt auf diesen furchtbaren Osten. Wie kann man nur so viel AfD und BSW und... Warum ist es so? Findet ihr, ist es ein angemessener Blick auf den Osten, also so schockiert zu sein über diese Gefährdung der Demokratie, die es ja zweifellos gibt bei der AfD? Ist das eigentlich was ist das? Ist das so eine postdiktatorische Deformation noch immer im Osten? Das ist ja sozusagen, gibt ja Autoren, die diesen Frame haben. Oder hat das andere Gründe?
Also erstmal kann ich den Schock, mit dem man darauf guckt, oder dieses Gruseln, das kann ich nachvollziehen, weil es ja wirklich furchtbar ist. Ja? Ich glaube auch, dass Sachen wie die Erfahrungen der DDR-Zeit und so eine Rolle spielen. Das glaube ich auch. Man hat, was ja nachweisbar ist, zum Beispiel, dass die Parteienbindung viel, viel geringer ist und dass man einfacher switcht von A nach B und dann switcht man vielleicht auch leichter zur AfD, wo man irgendwie vielleicht auch jemanden kennt und so weiter. Das stimmt alles. Trotzdem ist es so, also ich gehe davon aus, dass das ein Prozess ist, der im Osten anfängt und in den Westen rüberschwappen wird. Und das ist ja auch, kann man ja schon beobachten über die letzten 10 Jahre. Und die soll man nicht so arrogant sein im Westen, sondern also die sollen gucken, dass irgendwie ihnen da nichts davon schwimmt.
Der Osten ist quasi so ein Experimentierfeld für die Veränderung der der Parteienlandschaft.
Du hast ja auch diese Ergebnisse im Westen inzwischen zum Teil für die AfD.
Das, finde ich, darf man überhaupt nicht aus dem Blick lassen. Also das stört mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen in diesem Westentsetzen über den Osten, dass dabei immer fein ausgeblendet wird, die AfD-Ergebnisse im Westen, die ja auch erheblich sind. Also jetzt nicht so, dass die da in Richtung 30% kommen würden, aber auch bei der Europawahl waren das ja schon doch erfolgreich.
Stärkste Kraft in Pforzheim und bei der Hessenwahl waren sie auch bei 18%, in Bayern haben sie zugelegt. Das ist ein Nachholeffekt. Also im Grunde, einige Leute bezeichnen den Osten ja auch als eine Art Transformationslabor. Und natürlich, Rechtsextreme sind dahin gegangen. Höcke kommt ja auch aus dem Westen, um Sachen auszuprobieren. Und das funktioniert erfolgreich. Und die Strategien werden auch im Westen angewendet werden.
Also der Osten ist die Zukunft des Westens.
So ein bisschen so könnte man, also es ist sehr zugespitzt, es gibt natürlich auch andere Faktoren.
Es muss ja auch nicht so kommen.
Und es muss natürlich nicht so kommen, aber es sollte, man sollte jetzt genau dahin gucken und das nicht abtun als, ach, die im Osten wählen das ja und das hat mit uns eigentlich im Westen gar nichts zu tun, weil das so ist es nämlich nicht. Und natürlich gibt es auch Unterschiede, wie zum Beispiel die Umfragen zu rassistischen Einstellungen in der Bevölkerung, die liegen im Osten. Also der Resonanzraum war im Osten schon immer ein bisschen größer. Es gab ja auch nahe Staatsnationalismus und totgelogenen Rechtsextreme oder eine totgelogene rechtsextreme Szene schon in der DDR. Daran kann die AfD anknüpfen. Das tut sie sehr erfolgreich auch im Wahlkampf an so nationalistische Symbole, wie wenn man den Höcke jetzt auf diesem Moped sieht, auf der Simson, wie er mit einer Sonnenbrille durch die Gegend fährt. Das sind alles so Sachen, die die AfD sehr gut bespielt. Und ich glaube auch, dass man da jetzt genau hingucken müsste und dass die Parteien gucken müssen, vor allen Dingen, dass sie dort, wo die AfD ein Land gewinnt, dass sie daraus die richtigen Lehren zieht, strategisch.
Ich würde auch sagen, dass eine These, was dran ist. Es gibt ja auch diese These von der Angleichung an so einen europäischen Normalzustand. Ich glaube, von dir, Stefan, erscheint diese Woche dazu ja auch dann nochmal ein Text. Also wir haben in vielen anderen, auch westeuropäischen Ländern ja schon länger die Situation, dass die Volksparteien total klein geworden sind, dass auch so Parteien, die auf eine Person zugeschnitten sind, erfolgreich sind. Das haben wir jetzt historisch quasi, na, vielleicht nicht das erste Mal, es gab schon mal sowas wie die Schill-Partei in Hamburg, aber das
war so ein One-Hit-Wonder, die Schill-Partei.
Genau, aber
ist ja noch nicht ausgeschlossen, was aus dem BSW wird.
Genau, das wissen wir auch nicht. Die waren auch an der Koalition beteiligt dort. Mhm. Also es war ja eher so eine Art Vorläufer der AfD, würde ich sagen, inhaltlich. Aber trotzdem kann man sagen, dass wir da, glaube ich, eine Angleichung an andere europäische Länder erleben. Was nicht bedeutet, dass wir uns daran gewöhnen können oder sollten, dass die AfD überall so erfolgreich ist, aber eben, dass es auch ein starkes Schrumpfen der Volksparteien gibt und Parteien, die sich eben nicht mehr auf so einer klassischen links-rechts auf diesem Maßstab so leicht verorten lassen. Also das merkt man zum Beispiel auch beim BSW, als ich da jetzt auf diesen Marktplätzen war und die Reden gehört habe. Also zum Beispiel haben die überhaupt nicht mitgemacht bei diesem Bashing gegen Bürgergeldempfänger. Das fand ich total interessant. Da hatten die eher so linke politische Forderungen oder genau, haben da jedenfalls
nicht mitgemacht. Moderat linke Forderungen, genau, also jetzt, wenn ich das richtig
genau,
sehe.
Aber jedenfalls gibt es ja gerade eine ganz große Berliner Koalition, also von CDU und die gesamte Ampelregierung, die ja schon auch findet, dass man da ja auch auf jeden Fall kürzen könnte. Da machen die nicht mit. Dann sagen sie immer, ja, bei uns sind so viele Unternehmer dabei und der Staat soll nicht so viel regulieren und die Gastwirte und so.
Also eher so eine FDP-Position.
Genau, also es ist total breit in der Flüchtlings-Migrationspolitik, eher auf Linie mit, würde ich sagen, der CDU, zum Teil vielleicht auch mit der AfD. Also das ist irgendwie eben nicht mehr so in unserem klassischen politischen Spektrum, wie wir es vielleicht aus Westdeutschland, aus der alten Bundesrepublik kennen.
Was vielleicht für die Entwicklung auch noch ganz wichtig ist oder ein wichtiger Unterschied ist, dass es doch einen großen Unterschied gibt zwischen der Ost-CDU und der West-CDU. Also was so dieses ganz klassische, wir sind Transatlantiker, wir müssen diese Grenze zum Rechtsextremismus ganz, ganz, ganz klar ziehen. Da würde ich sagen, da sind im Westen doch irgendwie die Überzeugungstäter oder die, die nicht bereit sind, da Zugeständnisse zu machen, noch in deutlich größerer Anzahl vertreten. Also das ist schon auch noch ein Punkt, der eine wichtige Rolle spielen könnte in der Zukunft und auch für die CDU schwierig wird. Gleichzeitig hat man jetzt dieses Führungspersonal um Merz und Lindemann, die sich ja auch für keine populistische Schandtat zu blöd sind, ja. Und wo ich mir auch immer wieder die Frage stelle, wissen die eigentlich, also überlegen die sich, wohin das langfristig führt, was sie da machen, aber I don't know, ich bin ja keine Beraterin des Konrad-Adenauer-Hauses.
Ich habe leider auch wenig Vertrauen in die CDU und ich finde auch bei der Ost-CDU ist immer ganz erstaunlich, wie viele Leute, wenn man jetzt nur die Zitate von denen lesen würde, würde man denken, das kommt vom AfD-Politiker, wenn man sich diesen CDU-Landrat Udo Witschers zum Beispiel anguckt.
Ja, aber die CDU im Osten ist nicht Udo Witschers. Das muss man irgendwie schon sein.
Ich muss ganz kurz erklären,
also
wer ist
Udo Witschers ist der Landrat von Bautzen, der jede Schweinerei mit der CDU, mit der AfD, oder nicht jede Schweinerei, aber der durchaus bereit ist, irgendwie diverse Dinge mit der AfD zu machen, hat er auch schon gemacht und der das auch immer wieder sagt, dass er das irgendwie richtig findet. Ich muss sagen, ich habe ja einige CDUler da begleitet. Es gibt auch wirklich viele, die der Ansicht sind, auf gar keinen Fall dürfen wir das machen. Ich finde, man muss da auch bei der CDU im Osten genau hingucken.
Also realpolitisch, wenn man sich
Selbstmord.
Ist das doch Selbstmord. Also im Grunde genommen ist es doch eigentlich ausgeschlossen, so ein Szenario. Selbst wenn es ein paar Leute gibt oder vielleicht auch noch eine größere Gruppe von Mitgliedern der CDU in Sachsen gibt, die sich das vorstellen können, wäre das ja mit Blick auch auf die Bundestagswahl für Konrad-Adenauer-Haus, also muss man kein großer Berater für sein, um darauf zu kommen, wäre das Selbstmord auf offener Bühne.
Ja klar, aber man muss vielleicht auch irgendwie in längeren Zeiträumen, also jetzt nicht aus Perspektive der CDU, sondern aus Perspektive der AfD in diesen längeren Zeiträumen denken.
Okay, machen wir jetzt nur eine kurze Schlussrunde. Frage, gibt es in Erfurt und Dresden nach dem Sonntag eine stabile Regierung ohne AfD?
Also ich fange mal an. Man weiß natürlich nie, was passiert und es kann ganz eruptive Dinge können vor sich gehen, wenn es schlecht ausgeht. Aber ich würde jetzt mal sagen, ja, es wird zwei stabile Regierungen geben und die werden beide von der CDU angeführt.
Ich bin da insbesondere bei Thüringen noch am Zweifeln, ob es wirklich stabile Mehrheitsverhältnisse geben wird. In Sachsen kann ich es mir eher vorstellen.
Ich glaube, dass sich Sarah Wagenknecht schon noch einen Trick einfallen lässt und das richtig schwierig wird mit der Regierungsbildung. Das wird nicht geräuschlos vonstatten gehen. Die will einen hohen Preis, glaube ich, von der CDU. Und die Frage ist, ob sie den kriegt. Gleichzeitig hat sie einen Landesverband, der auf jeden Fall an einer Regierung beteiligt sein will. Also ich glaube, nächsten Montag, also heute in einer Woche, wissen wir noch nicht sehr viel mehr.
Also wird das journalistisch auf jeden Fall total interessant, was dann in Erfurt passiert.
Absolut.
Ja, danke für diese Debatte. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chantez Ispina für die Redaktion. Wenn ihr Kritik oder Fragen habt, dann schickt uns das gerne an bundestalk@taz.de. Und wenn ihr uns Geld geben wollt, dann gibt es dafür Taz zahle ich auch sehr gerne gesehen hier. Dann bis nächste Woche und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.